Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie kennen den Streit darum, ob in öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel Klassenzimmern, noch Kreuze hängen dürfen oder nicht. Der Anblick des Kreuzes wird als Zumutung verstanden. Den Gott der Liebe, der uns alle lieb hat, den darf man gerade noch nennen, aber nicht die Konsequenzen aufzeigen, wie weit ihn diese Liebe gebracht hat, nämlich bis hin ans Kreuz. Wir sind mitten in der Fastenzeit, in der wir besonders auf das Leiden Jesu Christi schauen. Daher unser Thema: Suche Christus nicht ohne das Kreuz. Eingeladen dazu haben wir Pfarrer Dr. Daniel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz, der sich mit diesem Thema besonders beschäftigt hat. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Rickenmann.
Ja, ich grüße Sie herzlich.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich darf Sie kurz vorstellen. Herr Pfarrer Rickenmann ist 1963 in der Schweiz geboren. Er hat in Rom und in Straßburg Theologie und Philosophie studiert, hat den Doktortitel erworben, hat 1989 die Priesterweihe empfangen, hat in Lugano und Luzern Vorlesungen gehalten, war Generalsekretär der Schweizer Bischofskonferenz und ist in der Pfarrei Maria Oberdorf jetzt tätig, habilitiert sich, hält Vorlesungen Einsiedeln an der Universität. Schön, dass Sie heute bei uns sind mit diesem Thema Suche Christus nicht ohne das Kreuz. Wir schauen oft nur auf diese offiziellen Gerichtsurteile zum Kreuzverbot, aber sind wir nicht alle oft in der Versuchung, dass wir Christus lieber ohne das Kreuz suchen?
Ja gut, natürlich denke ich, muss man schon aufpassen, dass man das Kreuz an der Wand nicht gerade mit der Leitfrage oder der Kreuzfrage identifiziert, aber es ist natürlich symptomatisch und da denke ich, haben Sie schon recht. Es ist auch in der Spiritualität sicher so, in unserem persönlichen Leben, dass uns die Tröstungen viel lieber sind als das Leid. Ich meine die Tröstungen unseres Glaubens, die Tröstungen, die wir als Mensch erfahren. Und dass wir natürlich das Leid eher versuchen zu verdrängen. Vielleicht macht das uns ja auch auf eine Schizophrenie unserer Gesellschaft aufmerksam, dass wir großartige Meister sind im Verdrängen des Leides. Und demgegenüber denke ich natürlich schon, erinnert uns das Kreuz daran, eigentlich an zwei Dinge. Dass wir so leben müssen und sollen, dass wir wissen, es gibt das Leiden und wir kommen nicht darum. Wenn Ihnen jemand das Glück verspricht und sagt, es geht ohne Leiden, dann glaube ich, ist das eine Lüge. Und das Zweite, wir wissen aber auch, dass das nicht alles ist, eben dass das Leiden nicht Leiden bleibt, sondern dass es gewandelt wird in das österliche Erlebnis des Überwindens der Auferstehung.
Und das ist ja auch unsere Hoffnung und unser Glaube, der uns trägt. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön, Herr Pfarrer Dr. Rickenmann.
Ja, ich freue mich auch, Ihnen dieses nicht ganz einfache Thema etwas näher bringen zu dürfen. Es geht eben, wie gesagt, um die Kreuzesnachfolge oder darum, dass wir Christus nicht finden können, wenn wir nicht auch sein Kreuz annehmen. Ich möchte versuchen, Ihnen dieses schwierigste, aber wohl auch schönste Kapitel unserer christlichen Spiritualität, die Frage des Leidens und der Kreuzesnachfolge, in drei Punkten etwas näher zu bringen. Ich möchte Ihnen zuerst eine einführende Betrachtung zum Thema des Leides und der Schmerzen geben. Dann werfen wir einen Blick auf Johannes vom Kreuz und das Thema des Loslassens. Und schließlich einen Blick dann drittens auf Teresa von Avila und ihre Betrachtung des leidenden Christus. Schauen wir uns einmal zuerst einleitend etwas das Thema von Leid und Schmerz an. Ich glaube, wir Menschen machen alle die Leiterfahrung. Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum. Es gibt das stille seelische Leiden, das physische Leiden, wenn wir krank sind, am Leib beispielsweise, oder auch die Erfahrung natürlich des Todes. Eine kleine Geschichte von Johannes Burs kann uns gut sagen, was ich meine. Johannes Burs sagt: Ich sah auf einem Bahnsteig einen Greis auf die Ankunft eines Zuges warten. Er trug ein paar kleine Blumen in seiner Hand. als der Zug eingelaufen war und der Strom der Menschen an ihm vorbeiging, suchten seine Augen hierhin und dorthin. Den er erwartete, war nicht gekommen. Der alte Mann blieb immer noch wartend stehen, als könne er die tiefe Enttäuschung nicht glauben. Dann sah ich, wie er langsam die Treppe hinunterging. Sein Mund bewegte sich wie sprechend. Von seinen Augen liefen die Tränen. Es war niemand da, der mit ihm sprach. Soweit Johannes Burs. Ich glaube, die Erfahrung des Leidens, des Einsamseins, die Erfahrung auch der Sinnlosigkeit beim Tod eines Kindes, das etwa von einem Auto angefahren wurde, oder etwa die Erfahrung, die wir mit dem furchtbaren Attentat in Winnenden gemacht haben, das sind schon Dinge, die uns wirklich, wie man so sagt, an die Nieren gehen. Die Krankheit, die wir erleben können, wenn wir etwa am Sterbebett einer Mutter stehen, die Krebs hat und von 3 Kindern wegstirbt. Das stille Sterben auch der AIDS-Kranke, denken Sie an alle AIDS-Waisen etwa in Afrika oder auch der Tod eines jungen Menschen. Das sind schon Dinge, die uns wirklich berühren. Oder denken Sie auch an die großen Naturkatastrophen vor Jahren, die berühmte Tsunami-Katastrophen, die vielen Menschen das Leben gekostet hat. Der Umgang mit diesen Erfahrungen gehört sicher zum schwierigsten in unserem Leben. So, dass der Schriftsteller Georg Büchner, er ist 1837 gestorben, einst sagen konnte, das Leid ist der Fels des Atheismus. Ich denke, es ist deswegen wichtig, darauf hinzuweisen, dass jede Spiritualität und jede Religion, die etwas taugen soll, in dieser Frage ihren Anker hat und hierauf wirklich auch eine Antwort geben muss. Natürlich ist es schwierig, wenn jemand von Schmerz fast ohnmächtig und überwältigt ist, schöne Worte zu machen. Doch ein stilles Mittragen ist oft der beste Trost in solchen Stunden, in einem ganz irdischen Sinn, aber auch in einem tiefen spirituellen Sinn. Als Mensch trage ich zum Beispiel mit jemandem eine solche Situation durch. Und wenn jemand spürt, da ist jemand, der mit mir trägt, dann fällt das Leiden oft viel leichter. Es gibt das Ganze aber noch auf einer tiefen Ebene, einer tieferen Ebene. Da ist nämlich einer, der, weil er sein Kreuz getragen hat, auch still und treu meines mitträgt und mich so in seinen Armen hält. Um diese Erfahrung geht es zuerst und dann schließlich darum, wie sich in diesem leidvollen Getragensein in der Empathie, also im Mitfühlen, oder wenn man so will, in der Sympathie, Sympathie heißt eigentlich Mitleiden Gottes, das, was bitter und schmerzhaft ist, in Süßigkeit oder Glück wenden kann. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, erstens muss ich wissen, einer trägt mich, ich bin nicht allein im Leiden. Und zweitens, Leiden kann Grundlage zur Freude werden, denn ohne Karfreitag gibt es ja auch kein Osterfest. Werfen wir kurz einen Blick auf die biblischen Antworten zur Leitfrage. Sie können uns helfen, die Antworten von Teresa von Avila und Johannes von Kreuz, die wir dann gleich uns anhören werden, etwas tiefer zu verstehen. Die Bibel meint einmal, dass Leiden im Zusammenhang mit der Sünde steht. So ist das Leid etwa das Kennzeichen der Welt, die von Sünde gezeichnet ist, das heißt von einer gestörten Ordnung, die am Anfang in der guten Schöpfung vollkommen war. Diese gestörte Ordnung ist demnach Folge einer missbrauchten Freiheit, die Freiheit, die Gott so hoch veranschlagt, dass er eine solche Störung durch Sünde und Leid zulässt. Weiter kann der Bibel nach der Mensch dann im Leiden bestehen, wenn er betend vor Gott hintritt. Und zwar in zweifacher Weise. Zum einen im Klagen seines Leidens, denken wir an Hiob etwa oder an die Klagelieder, und zum anderen im Vertrauen auf die Huld, also das Wohlwollen, die Barmherzigkeit und die Zuwendung Gottes. Ganz schön kommt dies in den Psalmen zum Ausdruck. Etwa aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, höre mein Schreien. Dann wird im Buch Hiob das Leid auch als Folge von Schuld und Strafe für Sünde verstanden. Jetzt denken Sie vielleicht, was ist denn das für ein Gottesbild? Aber denken Sie beispielsweise an eine Leberzirrhose eines Menschen, der ein Leben lang unter Drogensucht gelitten hat. Es ist doch manifest, dass dies auch irgendwo die Folge seines Verhaltens ist. Ein weiterer Punkt ist das Leiden bei den Propheten. Hier ist ihr Leiden eine Konsequenz ihrer Treue zu Gott. Denken Sie etwa an den armen Jeremias, der in einen Brunnen geworfen wird, oder an andere Propheten, die sogar umgebracht werden. Es gibt dann auch nach der Bibel ein von Gott gewolltes Leiden. Es ist das Leiden des berühmten Gottesknechtes im Buch Jesaja Kapitel 53. Und hier bedeutet es, dass dieser Gottesknecht als Unschuldiger für die Sünder zu ihrem Heil leidet. Es bedeutet aber auch, dass hier das Leiden nicht eine Sache ist, die in sich geschlossen bleibt, sondern Leiden ist umzu, die also Leiden das weiterführt. Im Neuen Testament werden die alttestamentlichen Versuche, Leiden zu verstehen, übernommen. Es kommen aber noch zwei wesentliche Aspekte dazu. Zum einen, und das finden wir so bei Paulus, kann Leiden Ausdruck von Läuterung und Prüfung sein. Gott führt mich durch Leid und Bewährung und Geduld. Zur Bewährung und Geduld. Also Leiden kann mich auch reifen lassen. Sehr schön kommt dies im Römerbrief Kapitel 5, 3 bis 5 zum Ausdruck. Dann schließlich die ganz zentrale Antwort des Neuen Testamentes auf die Frage des Leidens ist aber die Person Jesus Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Der mitleidende Gott des Alten Testamentes geht in Jesus Christus selbst in die Not und Ohnmacht des menschlichen Leidens und Sterbens hinein. Er geht also, um es jetzt etwas plastisch zu sagen, in das Leiden und in die Not der Familien hinein, die etwa einen jungen Menschen verloren haben in Winnenden, oder in das Leiden und Sterben von Menschen, die ihre Familie verlassen müssen. Er zeigt damit seine Liebe bis zum Äußersten. Denken Sie etwa an das Johannesevangelium Kapitel 13. Die Auferstehung zeigt dann aber, dass das irdische Sterben, der irdische Tod und das irdische Leiden fruchtbar werden können und in eine andere Dimension hineingeraten, wenn die göttliche Liebe sie durchdringt. Um diese biblische Dimension des Durchdrungenwerdens der menschlichen Erfahrung von Leiden und Sterben, von Gottes Liebe, also dieses Durchdrungenwerden von der Liebe, darum geht es wesentlich dann in der Antwort von Johannes von Kreuz und von Teresa von Avila. Wir wollen ein bisschen Musik hören und ein bisschen über diesen ersten Punkt nachdenken. Ja, wir wollen dann in einem zweiten Überlegungsschritt miteinander einen Blick auf Johannes von Kreuz werfen, und zwar auch zum Thema Loslassen, loslassen können und müssen. Für Johannes von Kreuz sind die Leidenserfahrungen, von denen er in seinem eigenen Leben viele selber zu ertragen hatte, denken Sie daran, dass er von der Inquisition verdächtigt wurde, dass er verfolgt wurde, dass er selber sogar gefangen war und so weiter. Also alle diese Leiderfahrungen sind für ihn wesentliche Elemente auf dem Weg zur Vereinigung mit Gott. Er sagt sogar einmal, das Leid ist der direkteste Zugang zu Gott. Er versteht diese Erfahrungen als Element der Läuterung und Prüfung, die notwendig sind, um den Ballast der Äußerlichkeiten und des Egoismus, der Sünden und Fehler abwerfen zu können. Dies ist nicht seine Erfindung, sondern, wie wir vorher im kurzen Überblick in der Bibel gesehen haben, übernimmt er die Argumente, die die Bibel uns bietet, dass Leid Folge von Schuld und Sünde sein kann und das Leid auch als Läuterung und Prüfung von uns Menschen dienen kann. In seiner eigenen Interpretation seines mystischen Gedichtes »Lebendige Liebesflamme« zu seiner ersten Strophe schildert er diese Leiden einer suchenden Seele sehr realistisch. Ein solcher Mensch, also ein Mensch, der im Leiden steht, kann Gott als einen Grausamen erfahren, der im Erdulden solcher Prüfungen sich wie abstoßend verhält. Er sagt, und jetzt ist es wörtlich, Zitat von Johannes, man findet nicht Worte genug, um die Leiden zu schildern, welche die Seele in dieser Zeit auf sich nehmen muss. Sie sind oft nicht viel geringer als jene des Fegefeuers. Ich finde jetzt keinen Ausdruck, um das Schreckliche derselben verständlich zu machen. Noch auch dafür, wie lange das Gefühl des Leidens dauert, welche die Seele in diesem Zustand erduldet. Ich denke, es ist wichtig, dass dieses Zitat hier folgt, denn es geht in unserem Reden nicht um eine romantische Weginterpretation des Leidens, also um eine billige Vertröstung, sondern um einen realistischen Blick mitten in diese Wirklichkeit. Mit anderen Worten, wenn jemand Gott begegnen will und Christus, seinem menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Sohn, dann kommt er oder sie überhaupt nicht an der Leiderfahrung vorbei. Zum einen muss die Seele das Leid sozusagen als Prüfung akzeptieren, bei der das Leid gleich wie eine Arznei gegen die Krankheit wirkt. Die Krankheit, bei der es jetzt hier geht, heißt Gottvergessenheit, Entfernung von Gott, Egoismus, Fehler und Sünden. Das Leiden, sagt Johannes, führt in die Nähe Gottes, der im Gekreuzigten exakt da hineingegangen ist und weckt so die Tugenden zum Guten und Wahren. Im Leiden also begegnet die Seele Gott. Hier wird die Seele der Liebe gewahr, sagt er, die Gott zu uns Menschen hegt. Und im Licht dieser Liebesflamme erschrickt die Seele über ihre Finsternis, in der sie bis dahin lebte. Leiden bedeutet hier also wahrzunehmen, wie sehr wir noch von Gott getrennt sind, von unserem Ziel, vom Glück, das wir eben wir Menschen uns anstreben, das wir uns wünschen. Die Seele nimmt die Finsternis ihres Zustandes nur insofern wahr, als dass sie vom göttlichen Licht berührt wird. Es ist also etwas, was Gott uns schenkt, dieses Licht, das uns berührt. Die Liebes- und Leideserfahrung gehört also zusammen, um die eigene Unheilssituation wahrzunehmen. Damit ist es das göttliche Licht schließlich, dass die Seele so absichtlich in ein unsägliches Leiden stürzen kann, nach der Aussage von Johannes vom Kreuz. Hier wird es Zeit, eine Unterscheidung vorzunehmen, die Johannes auf seinem Weg zur Vereinigung mit Gott macht. Das Leiden des noch nicht mit Gott verbunden Seins kennt nämlich eine passive und eine aktive Seite. Die aktive Seite besteht darin, dass das Leiden zur Reinigung der Sinne, des Verstandes, des Gedächtnisses und des Willens beiträgt. Hier liegt es an unserer Disziplin, am Verzicht, an geistlicher Übung, an Askese und Leidensbereitschaft, soweit es an uns liegt, uns selber für Gottes Liebe bereit zu machen. Doch wissen wir, dass wir uns nie selber erlösen können. Und daher braucht es auch das Erleiden. Das heißt also die passive Seite dieser Wirklichkeit. Mit der Gnade, mit dem Licht und der Liebe Gottes verbunden ist auch die Erkenntnis der eigenen Kleinheit, der Nichtigkeit und der Sündigkeit. Hier gilt es, diese zu erleiden und doch nicht daran zu verzweifeln, sondern zu wissen, dass die Liebe dieses Erleiden verursacht hat und dieses auch verändern wird. Doch die dornige Erfahrung des Loslassens gehört dazu. Wir müssen loslassen können. Die Ruhe, der Trost, das Wissen, Genuss und Besitz sind hinderlich auf dem Weg zum Berg Karmel. Der Berg Karmel ist ja der Ort, wo Gott dem Elias begegnet. Bei dieser Begegnung auf dem Berg Karmel schützt nichts. Nur die ganze menschliche Blöße, wenn wir alles losgelassen hat, nur diese ganze menschliche Blöße können wir Gott hinhalten. Unser eigenes Nichts, diese Blöße ist das eigene, was wir in der Begegnung mit Gott vor ihn tragen können. Neben der Schwierigkeit des Loslassens ist dies zugleich auch ungeheuer tröstlich, denn damit müssen wir auch nicht anders sein, als wir sind. Denn Gott will uns als uns selber und nicht als Kopie. Vielleicht kennen Sie dieses berühmte Sprichwort, das heißt, alle Menschen werden als Originale geboren, die meisten aber sterben als Kopie. Ein gesunder Umgang mit Leid, so scheint mir, scheint uns dieses Original doch auch zu bewahren. Wenn wir also in unserer eigenen Blöße dastehen, sozusagen nackt, entblößt, heute würde man sagen, ohne Unterwäsche vor dem Publikum, wenn wir also so dastehen vor Gott und der Welt und damit uns selber ein Stück sterben, so wie wir in unserem physischen Tod ja auch ganz nackt vor Gott hintreten, übrigens erinnere ich Sie da an den heiligen Franziskus, dessen letzten Wunsch es ja war, ganz nackt auf die Erde gelegt zu werden, um dann zu sterben. Also wenn wir so nackt vor Gott treten, dann wird dieser Tod nach dem Wort des Propheten Hosea dem Tod sein Tod. Es heißt da im Kapitel 13, 14, ich will dein Tod sein, o Tod. All dieser Tod des Entblößten dient wie bei Christus am Kreuz dazu, um dem seligen Leben die Türe aufzustoßen, meint Johannes. Also wie Christi leiblicher Tod am Anfang seiner Auferstehung steht. Kurz zusammengefasst, das aktive Leiden unter unseren Mängeln und die dazugehörende Askese liegen in unserer Hand. Sie gehört zum Weg auf den Berg Karmel. Das passive Erleiden, das Erschrecken, das Zweifeln, das Verzweifeln vor der eigenen Unzulänglichkeit mit dem eigenen Nichts vor dem gnadenhaft geschenkten Licht Gottes macht uns fähig, die aktive Seite in die Hand zu nehmen. Johannes von Kreuz meint dazu, jetzt folgt ein Zitat, oh, möchte man doch verstehen, dass die Seele nicht zu den Tiefen und zum Verkosten der mannigfachen Reichtümer Gottes gelangen kann, also wenn sie eintritt in das Leiden in seiner Vielfalt und in dasselbe ihren Trost setzt und danach verlangt, dass die Seele in die Wahrheit, die göttliche Weisheit, die in Wahrheit die göttliche Weisheit ersehnt, zuerst nach dem Leiden verlangt, um in die Tiefe des Kreuzes in die Weisheit einzutreten. Denn das Kreuz ist die enge Pforte zum Eintritt in die Reichtümer seiner Weisheit und wenige wünschen, durch sie einzutreten, aber viele sind, die die Freuden ersehnen, zu denen man durch diese enge Pforte gelangt. Vielleicht ist es auch etwas die Antwort auf die Frage, die unsere Moderatorin zu Beginn gestellt hat, nach dem Verdrängen des Kreuzes, nach dem Weghabenwollen des Kreuzes. Das Leiden, das fällt uns schwer, aber die Tröstungen der Religion, die nehmen wir gerne an. Doch wie gesagt, ein Glück ohne Leid gibt es nicht. Zum Schluss, ich denke, dass so auch die Kurzformel, die berühmte von Johannes vom Kreuz, nachvollziehbar wird. Er sagt einmal, Herr, jene, die dich lieben, kreuzigst du. und jene, die dich kreuzigen, liebst du. Denken wir einen Moment über diese Dinge nach. Wir kommen somit zur dritten Betrachtung und da wollen wir mit Teresa von Avila zusammen die Betrachtung des leidenden Christus uns zu eigen machen. Im Spanien des Siglo de Oro, wie man sagt, des goldenen Zeitalters des 16. Jahrhunderts, also zur Zeit Teresas, findet sich allenthalben eine Darstellung des leidenden Christus, wie er da an eine Säule gebunden, voller Wunden dasteht und schlicht unser Mitleid für einen geschundenen Menschen wachruft. Teresa war sehr von dieser Darstellung geprägt. So findet sich der Niederschlag davon auch immer wieder in ihrer Spiritualität. Für Teresa kann nur jemand die göttlichen Geheimnisse verstehen, wenn sie oder er Christus zum Freund hat und seine, ich zitiere, Humanidad Sagratissima, das heißt sein heiligstes Menschsein, oder wenn Sie so wollen, auch seine heiligste Menschlichkeit. Und interessant ist, dass sie sagt, sein heiligstes Menschsein. Menschsein kann heilig sein, ist unsere Berufung. Also wenn wir dieses heilige Menschsein als Verständnishilfe nehmen, um das göttliche Geschehen in Jesus Christus, in seiner Geschichte und in unserer eigenen Glaubensgeschichte zu verstehen. Es geht dabei darum, die Ereignisse in Jesu Leben liebend zu vergegenwärtigen, sie sich vorzustellen mit unseren inneren Augen. Im Jahr 1554 erlebt Teresa eine innere Bekehrung bei der Betrachtung dieses gegeißelten Christus an der Säule. So wird für Teresa das Leiden Christi immer wieder der Gegenstand des inneren Gebetes. Sie sagt, und das ist ein Zitat, um noch einmal auf das zurückzukommen, was ich von der Betrachtung Christi an der Säule sagte, so wie es geht, wenn man eine Weile darüber nachdenkt, welche Schmerzen er da gelitten und für wen er sie gelitten hat, wer der ist, der sie auf sich nimmt und mit welcher Liebe er sie erduldet, man soll sich aber nicht immerfort mit solchem Nachdenken abmühen, sondern den Verstand ruhen lassen und so vor dem Herrn verweilen. Zitat Ende. Es geht also nicht um ein intellektuelles Nachvollziehen des Leidens Christi, sondern um ein liebendes Betrachten, um sich so in Verbindung mit seinem Leiden zu finden und Trost und Geborgenheit für seine eigenen Lebens- und Leidenssituationen zu erfahren. Vielleicht haben Sie, wie ich, auch schon Menschen gesehen, die vor der berühmten Darstellung der Pietà, es muss nicht immer jene von Michelangelo sein, es gibt ja verschiedene Darstellungen, also die Darstellung des toten Jesus auf dem Schoße Mariens, wie Menschen davor gekniet sind und gebetet haben, das ist immer wieder eindrücklich. Ich glaube, diese Menschen haben etwas verstanden von dem eben sich Bergen in diesem einen Leiden Christi für uns alle. Auf diesem Weg gelingt es dem Menschen, auch den Weg zur Vereinigung mit Gott zu finden, in die innerste Wohnung der Seelenburg zu gelangen, wie Teresa sagt. Sie vergleicht ja die Seele mit einer Art Burg, in der es verschiedene Wohnungen hat. Und in der innersten Wohnung, zu innerst, da wohnt eben Gott selber in uns. Das klingt gut als mystische Theologie, aber ist wohl im täglichen Leben nicht so einfach. Doch Teresa ist auch eine praktische Frau und sie versteht es, diese ganz tiefen Erfahrungen einfach klar und verständlich auszudrücken. Gemäß unserem Glauben sollen wir Christus als Mensch und Gott lieben. Wie bereits gesagt, können wir ihn gemäß Teresa nur als Gott lieben, wenn wir auch seine Menschheit, seine Menschlichkeit voll und ganz sehen. Sie sagt, Da ist nun Christus ein sehr guter Freund für uns. Denn wir sehen ihn als Menschen. Wir sehen ihn in Schwachheit und Leiden. So haben wir ihn also zum Gefährten. Hier schlägt sie also eine karmelitische Brücke zu Johannes vom Kreuz. Johannes und Teresa sind ja die beiden großen spirituellen Meister des Karmelordens. So wie Christus entblößt an der Säule dasteht, verletzt und entkräftet, gedemütigt und geschlagen, wie er so auch sein Kreuz trägt, so dürfen wir also unsere Schwächen und Leiden ohne Scham vor Gott tragen, denn er selber wurde doch genau darin mit uns solidarisch. Damit nimmt Teresa zwei biblische Motive der Leidensfrage auf. Zum einen denkt sie, dass wir im Gebet durch Klagen unseres Leidens und im Vertrauen auf Gott vor Gott bestehen können. Und zum anderen, dass Gott für uns solidarisch im Leiden wurde und dass das Leiden verändert wird, und das ist jetzt das ganz Wichtige, wenn Gottes Liebe in es hineinbricht. Im Einbruch der Liebe Gottes in unser Leiden, und zwar geschieht dieser Einbruch in seinem Mitleiden, Sympathie kommt von, bedeutet Mitleiden. Also in diesem Einbruch geschieht Verwandlung. Es geschieht dann gleichsam Auferstehung. Teresa findet darin den unmittelbaren Zugang zu Gott, der im Innersten ihrer Seele liegt, wohnt und sie durchstrahlt. Auch für Teresa gehören hier das Mitleiden mit Christus und das Erleiden von Prüfungen zum notwendigen Läuterungsprozess eines gläubigen Lebens. Doch Teresa bleibt nicht beim Leiden stehen, denn das Ziel ist auch für sie immer wieder die österliche Erfahrung des Auferstandenen. Sie schreibt: Für immer zeigte sich mir der Herr in der Gestalt der Auferstehung. Er ist kein toter Mensch, sondern der lebendige Christus, der sich als Gott und Mensch zugleich offenbart. Zitat Ende. Wie bei Johannes führt bei Teresa das Betrachten des Lebens und Leidens Christi den Anfänger zum inneren Gebet, zur Reue und Umkehr und schließlich auch zur Dankbarkeit. Es ist, wie wenn ein Mensch dann mit Ausdauer Wasser aus dem Brunnen des Lebens schöpft und so die Dürre des Leidens und des Schmerzens, der Schmerzen hinter sich lässt. Gott kann dann mit dem Regen seiner Gnade eine Seele richtig bewässern, da ihr Erdreich empfänglich ist und nun eine Art Paradiesgarten werden kann. Der karmelitische Umgang, ich sage es noch einmal, Johannes von Kreuz und Teresa von Avila sind ja die geistlichen Meister der karmelitischen Spiritualität. Also karmelitischer Umgang mit Schmerz, Leid und Tod fürchtet diese Wirklichkeiten nicht, sondern geht im Gegenteil mitten in sich hinein, in die dunkle Nacht dieser Erfahrungen, ohne sie zu verdrängen. Nur im bewussten Annehmen und Verarbeiten genau solcher Erfahrungen kann Wandlung geschehen. Wenn Bitteres süß wird, todbringendes Keim zum Leben und der Hauch des Todes zum Beginn neuen Lebens, weil Gottes Liebe diese Elendsspirale durchbricht und sie von innen heraus verwandelt, weil er selber das in sich aufgenommen hat. Hier geschieht Wandlung, Wandlung vom Tod zum Leben. Dazu zum Schluss ein Wort von Johannes vom Kreuz. Lege Liebe hinein, wo keine Liebe ist, und du wirst Liebe bekommen. Überlegen wir uns einen kurzen Moment, wieder zu etwas Musik, diese Gedanken von Teresa.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Suche Christus nicht ohne das Kreuz. Das ist unser Thema. Pfarrer Dr. Agnel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz ist bei uns zu Gast. Wir haben eine Hörerin, die selber nicht auf Sendung wollte. Sie hat aber gesagt, sie erfahren gerade in einer Kirche von einem Priester, dass der sozusagen die Kirche reinigen will, in Anführungszeichen alles herausräumen will, was irgendwie an Frommen da ist, auch kein Kreuz mehr da haben will. Und er hat anscheinend auch gesagt, wir müssen uns vom Kreuz trennen. In der Kirche hören die Leute nur noch von Leid und Leid. Ob Sie ihr etwas dazu sagen könnten?
Ja, schauen Sie, also ich glaube schlichtweg, das ist Unsinn. Also tut mir leid, aber wie soll ich sagen, ohne das Kreuz und ohne unser christliches Identifikationssymbol geht es nicht. Ich sage immer wieder, wenn ich eine Taufe habe beispielsweise, frage ich die Kinder, die mit der Tauffamilie vorbeikommen, schaut mal in der Kirche herum, welches ist das Symbol, also das Zeichen, das ihr überall seht, wohin ihr immer kommt, wenn ihr in eine Kirche kommt. Egal, ob, ich rede jetzt hier aus der Schweiz, ob sie reformiert oder katholisch ist, weil sogar in den meisten reformierten Kirchen hat sie irgendwo ein Kreuz, sicher ohne Korpus, aber gut, das Kreuz ist nun mal unser Symbol und ohne das geht es nicht. Ja. Ich denke, es ist eine ganz dumme Kurzschlusshandlung vor der Anfrage des Leidens, die sich uns stellt. Ich bin auch gegen eine Art Verherrlichung des Leidens als Selbstzweck in sich, dass der Mensch nur leiden soll und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre auch ungesund. Aber das Verdrängen des Leides und das Ernstnehmen dieser Frage und dass gerade durch Leiden Erlösung geschieht und geschehen ist, das können wir nicht wegnehmen. Und ich denke, das können wir uns nicht wegdenken und oder einfach wegoperieren, da berauben wir uns der Essenz, also dem Wesen, des Wesens unseres Glaubens.
Ja, danke für diese klare Antwort auch. Wir haben eine Hörerin aus Oberbayern, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe jetzt nur den Teil dieser Sendung gehört, aber ich selber bin 62 Jahre und seit meinem dritten Lebensmonat eigentlich keinen Tag mehr gesund gewesen. Ich habe Asthma, Neurodermitis, und habe eigentlich viel gelitten, aber habe eigentlich nie gefragt, warum ich leide. Der Herrgott hat mir immer wieder Kraft und auch Humor mitgegeben. Aber wenn es wieder ganz schwer ist, und es sind auch Zeiten, und jetzt, wo ich älter bin, und ich habe schon lange das Tagebuch der Schwester Faustine. Und ich habe ja nie gedacht, dass ich einmal heiraten werde, aber mein Mann wollte mich so. Ich habe ihm reinen Wein eingeschickt, habe sogar noch eine Tochter bekommen. Aber die sehen mein Leiden gar nicht, aber manchmal werde ich ganz froh, wenn er manchmal ein bisschen Mitleid werde. Und dann schlage ich wieder die Faustine auf. Und einmal habe ich gelesen, ich möchte mich jetzt nicht mit Faustine vergleichen. Die Schwester Faustine wurde von der eigenen Oberin eigentlich ihre Leiden nie einmal mit Mitleid. Die hatte Mitleid mit anderen, aber nicht mit der Schwester Faustine. Und Jesus sagte zu ihr, ich brauche deine Leiden, um Seelen zu retten. Und dann sage ich auch wieder, oh Jesus, ich vereidige mich mit dir, mit deinem Leiden. Und auf Seite 359 steht auch übers Leiden, da sagte der, wisse meine Tochter, dass dein tägliches stilles Leiden in voller Hingabe an meinen Willen viele Seelen in den Himmel führt. Und wenn du meinst, dass das Leiden deine Kräfte übersteigt, schau auf meine Wunden, dann wirst du dich über Verachtung und Urteil der Menschen erheben. Ich bin sogar einmal angezeigt worden, weil ich ekelrührt, die nebenbei gemerkt, aber Gott gab mir immer die Kraft. Die Betrachtung meines Leidens wird dir helfen, über alles erhaben zu sein. Und man wird wirklich im Laufe der Jahre, dass man gar nichts mehr hat, dass man nur mehr vor Gott so steht, wie man ist. Aber es ist eine harte Schule, aber man kriegt immer wieder Kraft dazu.
Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, danke für Ihr Zeugnis. Herr Pfarrer Rickenmann, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, das ist sehr schön, was jetzt hier diese Frau gesagt hat. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz tiefe Art und Weise, mit Leiden und eben dieser persönlichen Erfahrung umzugehen. Und ich glaube, man kann sich nur verneigen vor Menschen, die wirklich das eben so auch nehmen. Ich denke auch, dass dieses Bewusstsein, dass man auch leiden kann für andere, das ist ja sehr biblisch. Haben wir auch gesehen, dass es wirklich eine ganz, ganz eben eine tiefe Erfahrung ist. Und wie gesagt, dass wir da wirklich auch auf Christus blicken können, der uns eben tröstet, wie jetzt diese Frau das gesagt hat, wenn wir auf seine Wunden schauen und uns wirklich das auch betrachten können.
Dankeschön. Ja, wir sind ans Ende der Sendezeit angelangt. Für alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal hören möchten, Suche Christus nicht ohne das Kreuz. Sie können eine CD bestellen bei Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Herr Pfarrer Dr. Rickenmann, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
Durch das heilige Leiden Jesu Christi behüte Sie und alle Hörer, behüte uns der gütige Gott, der Dreieine, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und alles Gute in die Schweiz.
Ja, danke Ihnen auch, herzlichen Dank.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, danke.
Auch Ihnen alles Gute, schön, dass Sie mit dabei waren. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.